wenn es ein Ziel in meinem Leben gibt, dann so schreiben zu können wie James Baldwin.
Herzlich willkommen zum Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Ich spreche heute mit Mitu Sanyal, Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin, Journalistin, über James Baldwin. Denn im Spätsommer 2024, 100 Jahre, also nach Baldwins Geburtstag, fragen wir beide uns, was diesen Autor und Aktivisten gerade so aktuell, aber auch zeitlos macht.
Wenn es ein Ziel in meinem Leben gibt, dann so schreiben zu können wie James Baldwin, weil er halt wirklich in diesem Blick auf sich selber auch eine große Ehrlichkeit hat. Das heißt, er guckt eben nicht nur auf die Welt und versucht sie zu analysieren, der Welt zu zeigen, irgendwie das ist das, was du machst, sondern er schaut auch auf sich selber, aber eben nicht mit diesem kalten, ehrlichen Blick, guck mal, was ich für ein Wurm bin, sondern mit einem, oh, irgendwie, ich habe ein Mitgefühl mit mir, das heißt aber nicht, dass es mich der Verantwortung enthebt, damit umzugehen. Bloß weil ich ein Opfer von Umständen geworden bin, heißt es nicht, dass ich nicht trotzdem verantwortlich dafür bin, wie ich mit anderen Menschen umgehe, sondern auch, wie ich mit meinem Leben umgehe. Und gleichzeitig, er zeigt halt wirklich auch diese Riesigkeit der Widerstände, mit der er kämpfen muss, mit der Menschen kämpfen müssen, wie die Rassismus erleben.
Rassismus ist eines der großen Themen von James Baldwin und natürlich auch ein Grund dafür, dass er in den vergangenen Jahren so viel gelesen und zitiert wurde. Aber an den Themen allein kann die Faszination doch nicht liegen, die von ihm ausgeht und die man gerade in diesen Wochen rund um seinen 100. Geburtstag wieder enorm spürt. Also Social Media ist voll von großartigen James Baldwin-Zitaten. Zum Jahrestag sind Baldwin-Biografien, Porträts erschienen. Seine Werke wurden in Deutschland in den letzten Jahren sowieso allesamt neu übersetzt. Und ich habe mich gefragt, Mitu Sanyal, was wir beide diesem Bild eigentlich noch hinzufügen können. Und meine Antwort ist jetzt eine sehr subjektive. Ich würde Sie gern, bevor wir eine Lesung aus einem Baldwin-Roman hören, fragen, warum einen dieser Autor eigentlich so viel fühlen lässt. Sie haben dazu nämlich mal eine Wette abgeschlossen. Da haben Sie gewettet, niemand könne James Baldwin lesen, ohne zu weinen. Sie jedenfalls könnten das nicht, haben Sie zugegeben. Wissen Sie eigentlich, warum nicht?
Also es ist wirklich so, Baldwin greift mir immer direkt ans Herz und ich denke dann auch bei jedem neuen Text, ja, ja, das wird nicht passieren. Innerhalb von wenigen Sätzen bin ich wirklich wieder so nah bei ihm und ich glaube, das liegt wirklich daran, wie er schreibt, er versucht ja unglaublich ehrlich sich selbst gegenüber und der Welt gegenüber zu sein. Das hat er ja auch irgendwann mal erklärt in seiner Haltung zu seinem eigenen Schreiben, dass das die große Herausforderung ist, ehrlich auf sich und die Welt zu gucken. Er versucht halt nicht Effekte zu erzielen, sondern er versucht halt tatsächlich zu der Wahrhaftigkeit einer Situation hindurchzudringen. Und deshalb altert James Baldwin, glaube ich, auch so gut, weil ganz viele Dinge, die uns sehr, sehr ergreifen, kurzfristig, die altern halt auch ganz, ganz schlecht. Und da denkt man danach so, ja, ja, das war halt damals so. Und bei ihm hat man wirklich das Gefühl, es hat etwas Zeitloses, auch wenn viele Dinge, über die er schreibt, heute natürlich auch anders sind, zum Glück.
Über diese Aktualität will ich unbedingt auch noch sprechen, weil das auch mein Eindruck ist. Ich wollte nur noch eine Frage da hinterher schieben, weil Sie haben das selbst mal, finde ich, sehr schön benannt, als Ganzkörpererlebnis James Baldwin zu lesen. Und das umfasst ja dann noch mehr als das Weinen. Wann spüren Sie dieses Ganzkörpererlebnis und wie drückt sich das aus?
Also auch das passiert unglaublich schnell. Man geht da rein und ich glaube ihm sowohl in seinen Essays als halt auch in seinen Romanen jedes Wort. In den Romanen spricht er ja auch mit den Stimmen der Figuren. Und ich glaube diesen Figuren jeweils und ich schlüpfe unter die Haut dieser Figuren. Ich glaube, es hat zum einen etwas damit zu tun, dass James Baldwin ja Prediger war, ne? Also sein Vater war Prediger, auch sehr berühmt in dieser Community. Und das war ja auch das, was seinen Vater und ihn miteinander verbunden hat in dieser ganz schwierigen Beziehung, dass James Baldwin irgendwie auch relativ früh auch sehr erfolgreich als Prediger war. Das war das Einzige, worauf sein Vater auch stolz sein konnte. Und er hat gesagt, es gibt diesen Moment, wenn man vom Wort besessen ist. Das Wort irgendwie ergreift einen und es ergreift die Gemeinde. Und es hat ja auch ganz viel bei James Baldwin von so Call and Response. Also es richtet sich immer an jemanden direkt. Es ist nicht Schreiben um des Schreiben Willens oder irgendwie La pour La oder so. Er sagt ja, das ist ein europäisches Konstrukt, sondern irgendwie ihm geht es halt immer um direkte Kommunikation mit den Menschen, die diese Texte lesen werden, was ja auch wirklich irre ist. Und ich glaube, das hat er ganz lange auch wirklich trainiert als Prediger mit diesen Gemeinden. Wie kannst du sie erreichen? Diese sehr unterschiedlichen Menschen, du musst ihnen allen nahe kommen können.
Ja, das ist total spannend, weil ich habe mich gefragt, als ich über diese Frage nachdachte, es gibt ja so sehr verschiedene Arten eigentlich, lesenden Emotionen zu ermöglichen. Also ich finde, es gibt ganz tolle Autoren, die selbst fast schon kühl schreiben und eher so beschreibend vorgehen und dadurch dem Leser ganz viel Raum lassen, selbst Emotionen zu entwickeln und die in den Text reinzugeben irgendwie. Und es gibt dann Autoren, die selbst so emotional schreiben, dass man eigentlich nur mit Emotionen antworten kann. Wie würden Sie sagen, verhält sich das bei Baldwin? Also wie arbeitet der selber literarisch mit Emotionen?
Was er tatsächlich versucht, ist nicht Emotionen zu beschreiben, dass man sozusagen von außen drauf guckt, sondern er möchte sie zeigen. Also dass sie sozusagen dieselbe Emotion in den Lesern und Leserinnen evozieren. Der sagt ja von sich selbst, dass seine ersten Entwürfe immer viel zu overwritten, also irgendwie war immer viel zu viel drin, viel zu viel Beschreibung. Und dass er halt in der Regel ganz viel säubern, also dass seine Überarbeitung eher säubern waren, bis dann der Satz wie so ein Knochen übrig blieb, der blanke Knochen dieses Satzes. Ihm ging es halt wirklich darum, was ist die Wahrheit hinter der Wahrheit? Also er ist ja ein sehr, sehr, sehr kluger Mensch, aber er versucht wirklich immer unter die Oberfläche zu gehen. Er gibt sich nicht mit den einfachen Antworten zufrieden, sondern geht zur nächsten Antwort und der nächsten und der nächsten. Manchmal haben diese Texte ja fast so etwas Elliptisches, also wie so das Meer, das kommt, gibt eine Antwort, dann geht es wieder weg, dann kommt, gibt es auch mal eine tiefere Antwort und irgendwann so die vierte oder fünfte, das ist dann so wie der Pfeil trifft ins Schwarze.
Ja, das ist eine total schöne Beschreibung mit dem Meer auch, finde ich. Also weil es das ja wirklich hat, dieses auch nicht nachgeben, sondern immer weiterhören, ob noch mehr kommt auf eine Art, finde ich, bei ihm.
Genau, man kann ihm auch beim Denken zuhören, aber eben nicht in diesem unstrukturierten Denken, das wir alle haben, sondern diesen tieferen Denkprozess irgendwie. Wie kommt man überhaupt von einer Analyse zur nächsten? Die macht er offen und gleichzeitig ist es halt eben nicht so wie Philosophie, die abstrakt und schwierig und anstrengend ist, sondern für ihn geht es ja auch immer darum, dass halt auch der Rhythmus der Sätze dich weitertragen muss. Und das hat er zum Beispiel auch gesagt, dass er sich das Schreiben ja wieder selbst beigebracht hat, indem er Bessie Smith gehört hat. Also es sind ja wirklich diese Rhythmen, die ihm als Kind beigebracht worden sind. Das ist schwarzes Sprechen, du musst richtig und gut und literarisch sprechen und das ist falsch. Und er hatte dann irgendwann diese Sprache, die er selber als artifiziell und einfach ganz weit von ihm weg empfunden hatte. Und das war die echte literarische Sprache und er musste sozusagen das loslassen und dieser Mut, das loszulassen und zu etwas zurückzugehen, was man sich abtrainiert hat. Und er hat sich dann ja in diesem Bergdorf in der Schweiz hingesetzt mit seinen 3,5 Bessie Smith Platten, die auf seinem Plattenspieler damals auch, den er wirklich hoch auf diesen Berg geschleppt hat, die immer wieder gehört, bis er Bessie Smiths Rhythmen in sein eigenes Schreiben übertragen konnte. Das heißt, ein Teil der Schönheit ist auch wirklich in dieser Form zu hören. Und das finde ich ja ganz toll, weil wie Miriam Mandelkopf, die ja die ganzen Neuübersetzungen der Baldwin-Text gemacht hat, die schafft es wirklich, einiges davon zu übertragen. Und das ist eine ganz hohe Kunst. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat.
Genau, was Sie gerade beschrieben haben, dass James Baldwin auch von sich selbst aus erzählt hat, er hätte sich das wieder abtrainieren müssen, so zu sprechen oder zu schreiben, wie er sich das antrainiert hatte. Da hatte er, glaube ich, auch erwähnt, dass es wirklich darum geht, den Beat zu finden. Also er hat mit diesem Begriff des Beats wirklich gearbeitet. Ist es dieser Beat eigentlich auch, der diese Ganzkörpererfahrung ermöglicht, von der Sie am Anfang gesprochen haben?
Mit Sicherheit. Also ich habe auch das Gefühl, also gerade wenn ich im Original lese, ich kann James Baldwins Stimme hören da drin und die geht ja immer nach vorne, einen Schritt zurück und da ist auch dieses Call and Response nochmal drin. Das arbeitet viel mit diesen Jazz-Strukturen, also immer ein bisschen etwas Überraschendes noch da drin. Also man weiß ja, wie der Satz weitergehen muss und dann wird er gebrochen. Aber er holt einen ab und das ist das Tolle. Also er holt einen da ab, wo man im Bekannten ist und dadurch folgt man dem ins Unbekannte. Und das ist tatsächlich etwas, er macht das sehr, sehr bewusst, aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, es ist so manieristisch oder so, sondern es hat was total Natürliches. Also dieser Beat pulsiert durch diese Texte, aber man hat nicht das Gefühl, aha, hier möchte jemand einen Beat imitieren. Nein, nein, der Beat ist im Atemrhythmus dieser Texte.
Was mir aufgefallen ist, als ich mich jetzt nochmal mit ihm beschäftigt habe und mich auch gefragt habe, warum kommt der mir so aktuell vor, ist, dass ich ganz oft bei diesen Jahrestagen das Gefühl habe, das ist falsch, was wir im Feuilleton behaupten, nämlich, dass sich Klassiker eigentlich so lesen, als seien sie wirklich gestern geschrieben worden. Also mir ist das bei Fontane so aufgefallen, da wurde auch permanent dieses Credo einem diktiert, dass Fontane sich ja eigentlich so liest, als sei der ein Zeitgenosse von einem selbst. Und ich dachte mir immer, wenn ich den dann lese, stimmt das für mich nicht. Und bei Baldwin habe ich das Gefühl, ist es anders, nämlich dass ich wirklich die Distanz weniger spüre. Und ich frage mich zum einen, ob Ihnen das auch so geht. Und
total, also
bei
total,
Fontane jetzt vielleicht nicht, aber sozusagen bei Baldwin.
Bei Fontane leider auch.
Aber woran das liegt? Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, es liegt zum einen daran, dass er halt überhaupt nicht mit irgendwie den bekannten Klischees arbeitet. Also seine Texte setzen sich ja viel auch mit Race auseinander, mit Race und Relations und Family Relations und allem Weiteren. Aber er versucht halt niemals die einfachen Antworten, ne? Niemals irgendwie alle Weißen sind halt böse, alle Schwarzen sind gut oder alle sind Opfer oder. Das, was ich von James Baldwin gelernt habe, das ist ja wirklich, dass er gesagt hat, irgendwie Sentimentalität ist halt wirklich die Maske der Grausamkeit, also die Maske der Menschen, die nicht in der Lage sind, wirklich zu empfinden. Und es gibt keine Sentimentalität in diesen Texten. Das ist ja das, was am allerallerschnellsten altert, Sentimentalität oder so Gefühle, die wirklich an Zeiten gebunden sind. Und er ist ja Zeit seines Lebens auch sehr dafür angegriffen worden, dass er nicht klar genug Position bezieht, dass er zu versöhnlich ist, weil er versucht immer die Menschlichkeit in allen Figuren, auch die Menschen, gegen die er anschreibt, auch die schaut er sich extrem fair an, dass er auch auf sich selber schaut, dass er sagt, ja, irgendwie das Schwierigste ist ja irgendwie, wenn man erstmal durch den Hass durchgegangen ist, wenn der Hass dann irgendwann weggeht, dann kommt ja erst der Schmerz. Und das ist eigentlich das, wo er hin will. Und zwar nicht den Schmerz um des Schmerzens willen, sondern dass er sagt, ach, den Schmerz muss man irgendwann loslassen, weil wir müssen alle weiterleben. Und das ist das Allerschwierigste. Und in gewisser Form hat James Baldwin keine Angst vor der Unendlichkeit, dieses Weiterleben. Egal, was passiert ist, wir müssen weitermachen. Und das ist unser Job auf dieser Welt. Das ist gleichzeitig das Geschenk, was wir bekommen. Das ist unsere Bürde, aber wir müssen es tun.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass er natürlich auch viel um Fragen von Rassismus kreist oder die auch verhandelt immer wieder. Und natürlich war er insofern auch ein Autor, der während der Black Lives Matter Bewegung total präsent war, wo man auch, ich weiß nicht, so ja, sich hingewendet hat, vielleicht um Einschätzungen oder um Hilfe in Anführungszeichen irgendwie sich zu suchen. Und ich habe mich gefragt, ob nicht auch sozusagen mit Blick auf diese Fragen eine der stärksten Einsichten eigentlich von ihm mit Gefühl zu tun hat, nämlich dass Rassismus etwas ist, was nicht nur das Denken der Weißen prägt, sondern eben auch, wie Schwarze über sich denken, aber eben auch über sich fühlen,
wenn sozusagen diese Formulierung über sich fühlen zugelassen ist.
Nee, absolut, weil was er sagt, Rassismus ist nicht das, was da draußen ist, sondern das Interessante ist, wie es in uns hineinkommt. Also nicht in die Art, wie wir die gesamte Welt wahrnehmen, aber auch wie wir uns selber wahrnehmen. Und dass er gemerkt hat, dass er irgendwann auch angefangen hat zu hassen. Also dass die Welt ihn dazu gebracht hat zu hassen, dass die Brutalität, der Rassismus, den er auf der Straße erfahren hat, ihn dazu gebracht hat zu hassen. Und dass er irgendwann einfach Amerika verlassen musste, weil er gewusst hat, es wird nicht jemand auf der Straße ihn umbringen, sondern der Hass, den der Rassismus in ihm erzeugt, das ist das, was ihn umbringen wird. Und dass er ja versucht, zu einer Politik der Liebe zurückzukommen. Und damit ist eben nicht gemeint, ich muss jetzt die Menschen, die böse zu mir sind, lieben. Also wie Martin Luther King das irgendwie sehr, sehr brillant hergeleitet hat. Sondern dass er sagt, nein, das Schwierigste ist, sich selber darin zu lieben, wenn man gelernt hat, dass man weniger wert ist und das bedeutet, weniger Liebe wert ist. Und dass Liebe eine absolut radikale Handlung ist, sich selbst zu lieben, andere Menschen, also andere Schwarze auch zu lieben. Und dass er ja irgendwie auch sehr hart über die ganzen politischen Protest-Novels seiner Zeit geschrieben hat, die ja ganz viel mit Wut und Hass operiert haben, was natürlich ein Stadium ist, was auch seine absolute Berechtigung hat. Aber zu sagen, da stehen zu bleiben, ist halt auch sich selber zu beschränken. Und das in den Protest-Novels, die er sich angeschaut hat, die Figuren waren halt nur der Gewalt von außen ausgeliefert. Und dieses Wir können, indem wir Beziehungen miteinander aufbauen, indem wir uns gegenseitig unterstützen, das ist auch eine Form von Widerstand. Wir müssen auch Gesetze und alles ändern. Ne? Das reicht nicht. Wir lieben uns ein bisschen und dann wird die Welt besser. Also James Baldwin war ein sehr, sehr komplex denkender Mensch. Aber es reicht eben nicht, Gesetze zu verändern und in diesem Mindset gefangen zu bleiben, indem man immer noch die weniger liebenswerte, die Existenz auf dieser Welt ist.
Ja, es wird ja jetzt wegen der Themen, die Sie ansprechen oder wegen der Texte, die Sie jetzt auch gerade indirekt zitieren, aber auch grundsätzlich würde ich sagen, an Biografien wie die Baldwins oft so eine Hoffnung herangetragen und auch die ist emotionaler Art, nämlich dass Literatur oder dass das Schreiben irgendeine Art von Heilung ermöglichen könnte, um jetzt mal so einen ganz großen Begriff einzuwenden. Also eine Art Umwandlung von Schmerz oder Transformation von Schmerz. Und die zweite Hoffnung, die sich daran anschließt, wäre dann wahrscheinlich noch, dass beim Lesen dasselbe passieren kann. Also dass auch Lesende so eine Art Resonanzraum hier finden können, dass die Lektüre ihnen irgendwie hilft oder irgendwie auch hilft, sozusagen den eigenen Schmerz zu transformieren. Das ist ja eine wahnsinnig große Hoffnung. Wenn Sie Baldwin lesen, hängt er selbst so eine Hoffnung an?
Jein. Also ich glaube, James Baldwin würde nicht von Heilung sprechen, sondern von Weiterleben. Aber das ist wirklich irgendwie unsere Aufgabe und unsere Mission. Da ist er auch knallhart. Er hat aber gleichzeitig diese unglaublich großen Ansprüche an Literatur. Also das heißt, irgendwie so versöhnlich er Menschen gegenüber ist und Figuren, mit denen er redet, irgendwie auch in Diskussionen oder so, umso härter ist er halt Texten gegenüber, wo Menschen irgendwie es sich leicht machen, wo sie irgendwie Klischees behandeln, wo sie eben sentimental schreiben. Da geht er ganz, ganz, ganz hart gegen vor, weil Literatur für ihn so unglaublich wichtig ist. Und ich meine, klar, wir leben in einer Kultur, gerade im christlichen Abendland, ist eine Buchreligion, ne? Also es gibt die Heilige Schrift und man hat damals wirklich die Bibel ja auch gegessen und gedacht, dadurch würde man heilen. Also der Gedanke, dass das geschriebene Wort uns retten kann, der ist ja tief in unserer Kultur verankert und das ist ja auch das, womit James Baldwin aufgewachsen ist. Und er dreht es jetzt eben um und sagt, ja, aber in einer anderen Form. Es sind die Geschichten, die wir über uns erzählen, die haben eine wahnsinnige Macht und deshalb haben wir diese Verantwortung, diese Geschichten anders zu erzählen, nicht in denselben Mustern. Und dass wir auch, wenn wir Kritik üben, es nicht in denselben Mustern machen, wie die Macht es macht. Und das andere Tolle an ihm ist, er ist auch offen für Kritik gewesen. Denn ja, James Baldwin hat unglaublich kluge Sachen geschrieben, aber zum Beispiel über Feminismus hat er auch ein paar dumme Sachen geschrieben. Und dann haben ja feministische Autorinnen ihn angesprochen und gesagt, ah, das ist ja interessant, dann kann ich ja was dazulernen. Und das ist die andere große Stärke dieser Texte, die sind offen, die sind auch offen dazuzulernen. Die sind nicht abgeschlossen und sagen, ich weiß, wie es ist. Ich rede von oben zu euch herab, sondern diese Texte sind immer ein Gesprächsangebot.
Offenheit haben Sie jetzt gesagt, Sie haben mal ein anderes Wort noch gebraucht und das ist Fairness. Sie haben den, finde ich, wirklich total berührenden Satz geschrieben, Baldwin habe es übernommen, fair über unfaire Dinge zu schreiben. Und da gibt es natürlich sehr viele Beispiele für, die man da wahrscheinlich zitieren könnte. Aber könnten Sie eines benennen, wo das für Sie so spürbar wurde, diese Fairness angesichts des Unfairen?
Es gibt bei ihm ganz, ganz viele, weil er halt eben nicht gegen eine übermächtige dämonische Macht kämpft, sondern es sind immer noch Menschen, mit denen er umgeht. Ganz viel daran, finde ich, ist ja in seinem Verhältnis zu seinem Vater. Das kann man ja irgendwie sehr, sehr beeindruckend, also in seinen Essays auch nachvollziehen, wo er ganz lange gedacht hat, also der Vater war ja wirklich grauenerregend zu ihm, hat ihm gesagt, wie hässlich er ist. James Baldwin ist einer der schönsten Männer, die ich jemals gesehen habe. Dass er irgendwie nichts wert ist. Also dieser Hass und der Selbsthass, den sein Vater erlebt hat, den hat er ihm ja weitergegeben. Und als dann dieser Vater krank war, hatte James Baldwin auch diese große Angst irgendwie, ich will den gar nicht sehen, weil ich ihn zu sehr hasse. Und musste sich irgendwann eingestehen, nein, ich wollte ihn nicht sehen, weil ich den Hass nicht loslassen wollte, weil ich danach erst merke, da ist ja Bindung, da ist ja Schmerz, da ist ja noch ganz vieles hinter diesem Hass. Und danach kann eigentlich erst Wahrheit entstehen. Und das ist halt eins dieser Beispiele, das mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat.
Das sagt Meetu Sanyal, die übrigens ein Vorwort geschrieben hat zu James Baldwins Essays von einem Sohn dieses Landes, erschienen bei DTV. Und ihre eigenen Romane Identity und ganz bald schon der nächste Antichristi erscheinen im Hansa Verlag. Ich sage danke fürs Gespräch.
Ich bedanke mich.
Und wir haben zu Baldwins Geburtstag unsere Archive durchsucht. Ist ja auch ganz spannend, wann dieser Autor es nach Deutschland geschafft hat, wann die Entdeckung hierzulande angefangen hat. Und das ist früh passiert, merkt man dann schon. In den 60er Jahren wurde Baldwin gelesen und auch vorgelesen, in Ost- wie Westdeutschland übrigens. Und einen solchen Fund will ich Ihnen heute vorstellen. In den 1970er Jahren im NDR in Hannover aufgenommen, eine Passage aus dem Roman Another Country. Damals erschienen im Rowohlt Verlag unter dem Titel Eine andere Welt. Die Übersetzung stammt insofern aus einer ganz anderen Zeit, ist erarbeitet, also lange vor den Debatten, die uns gerade so umtreiben, wie umgehen mit rassistischen Begriffen, wie die auch übersetzen. Und dieser Roman Eine andere Welt erzählt von Rufus, einem Jazzmusiker, der sich das Leben nimmt. Und seine Freunde, weiße Freunde sind das zumeist, und die eigene Schwester Ida zurücklässt. Schon Rufus' Leben haben Fragen von Race geprägt, Beziehungen, Liebesbeziehungen auch zwischen Schwarz und Weiß. Und genau darum geht's auch in der Passage, die wir jetzt hören. Ida, Rufus' Schwester, trifft auf einen von Rufus' Freunden, Vivaldo, Weiß, Schriftsteller. Es liest Hannes Messemer.
Eines Samstags, Anfang März, stand Vivaldo am Fenster seines Zimmers und blickte in den heraufkommenden Morgen hinaus. Der Wind fuhr mit schlaffem, kleinlautem Stöhnen durch die leeren Straßen. Er hatte die ganze Nacht geblasen, unablässig. Während Vivaldo sich mit seinem Manuskript abplagte, mit einem Kapitel, das ihm nicht geraten wollte. Er war zum Umfallen müde. Schließlich hatte er den ganzen Tag in der Buchhandlung gearbeitet und danach in der Innenstadt bei einem Umzug geholfen. Doch nicht darum war sein Gehirn wie gelähmt. Er wusste einfach nicht genug von den Menschen, die in seinem Roman auftraten. Es kam ihm nichts aus ihnen entgegen. Kein Vertrauen, kein Widerhall. Er machte sich Kaffee, er rauchte Zigaretten, er sah auf die Uhr, die Stunden rückten vor. Doch sein Kapitel blieb, wie es war. Und der Gedanke wich nicht von ihm, dass er hätte schlafen sollen. Denn heute sollte er Ida wiedersehen, zum ersten Mal seit mehreren Wochen. Es war ihr freier Samstag, aber sie hatte sich zu einer Tasse Kaffee mit einer ihrer Freundinnen verabredet, in dem Restaurant, wo sie arbeitete. Dort sollte er sie dann treffen und gemeinsam wollten sie Richard und Case besuchen. Richards Roman stand kurz vor der Veröffentlichung und versprach ein großer Erfolg zu werden. Vivaldo hatte ihn zu seiner Verwirrung und zugleich Erleichterung nicht sonderlich bemerkenswert gefunden. Aber er hatte nicht den Mut gehabt, dies Richard zu sagen, oder sich selbst auch nur einzugestehen, dass er das Buch nie gelesen hätte, wäre nicht Richard der Verfasser. Ida war 14 gewesen oder auch 15, als er sie kennenlernte. Jetzt musste sie 21 oder 22 sein. Sie hatte ihm gesagt, sie erinnere sich an jenen Tag. Doch fragte er sich, wie ihre Erinnerung wohl aussah. Er hatte sie nicht wiedergesehen, bis sie eine Frau geworden war. Und zu dem Zeitpunkt hatte er sich ihrer ersten Begegnung gar nicht entsinnen können. Aber nun erinnerte er sich. Erinnerte sich an Freude und Verdruss. Aber was wusste sie noch von damals? Er dachte, ich hätte schlafen sollen, ich hätte schlafen sollen. Aber die Menschen seines Romans standen in Massen gegen ihn auf. Es war, als sähen sie ihm zu, verzweifelt, flehentlich, vorwurfsvoll. Seine Schreibmaschine, ein dunkles, unförmiges Gespenst, klagte ihn an, mahnte ihn jetzt an die Tage und Nächte, die Wochen, Monate, Jahre, die er schlaflos über leichteren und weit weniger ehrenwerten Verführungen zugebracht hatte. Er legte sich auf den Bauch und sein Glied füllte sich jäh mit Blut und klagte ihn an. Mit einem wilden Seufzer warf er sich auf den Rücken. »Ich bin 28 Jahre alt«, dachte er. »Ich bin zu alt für solche Geschichten.« Er schloss die Augen und ächzte. Er dachte, ich muss diesen verdammten Roman zu Ende bringen. Und er dachte, oh mein Gott, lass sie mich lieben. Mein Gott, gib mir Liebe. »Nie habe ich so einen Tag gesehen«, sagte er zu Ida, und so war es auch. Es war, als sei die ganze Welt in einem Wechsel begriffen. Als sammle und steigere sie sich drängend zu einer ungeheuren Veränderung, als müsse sie im nächsten Augenblick auseinanderbersten in Musik, in eine Flamme oder eine Offenbarung. Ida sagte nichts. Er fühlte ihr Lächeln mehr, als er es sah, und wieder erfüllte ihn ihre Schönheit mit Glück. Es war, als trüge sie diese Schönheit einzig und allein für ihn. Sie war heute freundlicher zu ihm als je. Heute spürte er nicht mehr, was er so lange gespürt hatte, dass sie sich ihm entzog, sich vor ihm verschloss, dass sie ihn zwang, ein Fremder in ihrem Leben zu bleiben. Heute war sie fröhlicher und natürlicher, ganz als hätte sie endlich den Entschluss gefasst, der Trauer zu entsagen. Auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck der Sieghaftigkeit, wie ein Hauch, eine Witterung, die vergangene schwere Entscheidungen ahnen ließ. Das Tiefland lag hinter ihr. Ihre langen Beine bewegten sich in entzückenden Schritten und sie trug den Kopf hoch erhoben, als hätte er erst gestern noch die Schwere eines afrikanischen Wasserkrugs getragen. Der Kopf ihrer Mutter noch hatte die lastende Wäsche der weißen Leute tragen müssen. Und es lag wohl daran, dass Ida nie gewusst hatte, was diese Tatsache ihr bedeuten sollte. Musste sie sich ihrer schämen? Musste sie stolz darauf sein? Dass sich in ihre königliche Schönheit etwas wie vorschnelle, misstrauische, plebejische Verachtung mischte, etwas wie ein Gefühl der Schmach. Sie arbeitete jetzt als Kellnerin in einem Schnellimbiss-Restaurant am Ostrand des Village, und ihre Verwirrung spiegelte sich deutlich in ihrem Verhalten gegenüber ihren Kunden wider, einem Verhalten, das zugleich hochmütig und ungezwungen war. Als sie nun neben ihm ging, adrett und wunderlich elegant in ihrem schweren, dunkelblauen Mantel und mit dem altmodischen, ziemlich theatralischen Schal um den Kopf, sah er, dass sowohl ihr eitler Stolz wie ihre Verachtung unter den Blicken anschwollen, die auf ihr ruhten, so kurz, aber auch so unvergesslich wie ein Peitschenhieb. Sie war sehr, sehr dunkel. Sie war hübsch, war entzückend schön. Und er war stolz, mit ihr zusammen zu sein. Arglos, unbekümmert stolz auf strahlende, offene, männliche Weise. Aber die Augen, die ihnen begegneten, klagten ihn missgünstig des billigen Triumphs, der anrüchigen Eroberung an. Weiße Männer starrten sie an, dann musterten sie ihn. Ihre Blicke zeigten nur zu deutlich, was sie dachten. Dass sie kaum besser als eine Hure sei, höchstens noch lasziver und seltener. Und dann suchten die Augen der Männer die seinen, mit einem Ausdruck schleimiger Mitwisserschaft. Und ebenso die Frauen. Sie sahen zuerst Ida und wären wohl nur zu gern bereit gewesen, sie zu bewundern, wäre sie ihnen allein begegnet. Aber Vivaldo war bei ihr, und dadurch stand sie in ihren Augen als Diebin da. Die Mittel, die sie dazu gebraucht hatte, diesen Raub zu bewerkstelligen, mochten dahingestellt bleiben, aber Vivaldo klagten die Augen des Verrats, des Treubruchs an, um sich dann traumhaft, albtraumhaft zu verengen und abzuwenden. Sie bogen in ein graues, anonymes Gebäude ein, dessen Eingang von zwei sinnlos wuchtigen Säulen flankiert war. Eine ungeheure Bodenfläche aus imitiertem Marmor und Leder breitete sich dahinter aus, und ganz plötzlich erinnerte er sich, es war ihm völlig entfallen, dass sie ja zu diesem Lunch geladen waren, um das Erscheinen von Richards erstem Roman zu feiern. Also sowas, sagte er zu Ida, jetzt wollen wir feiern und habe ganz vergessen, etwas mitzubringen. Der Fahrstuhlführer stand vom Stuhl auf, er schien unschlüssig und frostig. Vivaldo nannte ihm das Stockwerk und dann, als der Mann noch immer zu zögern schien, die Nummer der Wohnung. Er schloss die Tür und der Aufzug glitt langsam in die Höhe. Dann ging die Tür auf und Cass stand in einem abgetragenen, orangefarbenen Kittel vor ihnen. Ihr Haar war zurückgekämmt und fiel ihr über die Schultern herab. Mit der einen Hand, in der sie eine Zigarette hielt, machte sie eine übertriebene Willkommensgeste. »Kommt herein, Kinder«, sagte sie, »bin entzückt, euch zu sehen, aber hier herrscht heute ein absolutes Chaos. Alles ist schiefgegangen.« Sie schloss die Tür hinter ihnen. Irgendwo in der Wohnung hörten sie ein Kind schreien, und Richards Stimme erhob sich verärgert. Cass lauschte einen Augenblick mit kummervoll gerunzelter Stirn. »Das ist Michael«, sagte sie hilflos. »Er ist schon den ganzen Tag unmöglich, hat Streit mit seinem Bruder, mit seinem Vater, mit mir. Richard hat ihm schließlich eine kleine Tracht Prügel verabreicht und wird ihn wohl jetzt in seinem Zimmer lassen, glaube ich.« Michaels Schreien wurde leiser und verebbte. Und dann hörten sie seine und seines Vaters Stimme, wie sie offenbar die Bedingungen eines Waffenstillstands aushandelten. Cass hob den Kopf. »Na schön, Aber ihr müsst entschuldigen, dass ich euch immer noch in der Halle stehen lasse. Legt doch ab, ich bringe euch ins Wohnzimmer und gebe euch etwas zu trinken und zu knabbern. Das werdet ihr nämlich brauchen, denn mit dem Lunch wird's natürlich noch gute Weile haben. Ida, wie geht es Ihnen? Gott weiß, wie lange ich Sie nicht gesehen habe. Sie nahm Ida Mantel und Schal ab. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich die Sachen nicht aufhänge? Ich werde sie im Schlafzimmer abladen. Nach dem Essen kommen noch andere Leute. Sie folgten ihr in das geräumige Schlafzimmer. Ida trat sofort vor den großen Bodenspiegel und rückte sich ärgerlich das Haar zurecht. Dann legte sie neuen Lippenstift auf. »Mir geht es ganz gut, Cass«, sagte sie. »Aber Sie, von Ihnen müssen wir reden. Sie haben ganz plötzlich einen berühmten Mann. Wie fühlt man sich dabei?« »Naja, noch ist er gar nicht berühmt«, sagte Cass. »Und schon jetzt kann ich es kaum noch ausstehen. Irgendwie kommt doch nichts dabei raus, als dass man dauernd bloß mit einem Haufen Leute essen und trinken muss, mit denen man bestimmt nicht ein Wort wechseln würde, wären sie nicht, sie hustete, aus der Branche. Mein Gott, und aus was für einer Branche? Ich hatte keine Ahnung.« Dann lachte sie. Sie gingen zum Wohnzimmer hinüber. »Versuchen Sie bloß, Vivaldo zu überreden, dass er Klempner wird.« »Nein, meine Liebe«, sagte Ida, »Vivaldo und Werkzeuge, das wäre eine Katastrophe. Der Junge ist ja geradezu sagenhaft ungeschickt. Bei diesen Vorderfüßen. Ich warte immer darauf, dass er eines Tages noch darüber stolpert. Nie habe ich jemanden gesehen, der so überreichlich damit eingedeckt war.« »Ich werde kurz mit euch anstoßen«, sagte Cass, »und dann werde ich schlicht verschwinden. Ich muss den Lunch noch herrichten und dann müssen wir ihn ja auch essen. Und ich bin noch nicht einmal angezogen.« »Nun, nö. Da werde ich Ihnen in der Küche helfen«, sagte Ida. »Wann erwarten Sie denn all die anderen Leute?« »Na, so um 5 etwa. Da kommt vor allem ein Fernsehproduzent. Er soll sehr aufgeschlossen und umgänglich sein. Steve Ellis heißt er, glaube ich. Kann das stimmen?« »Oh ja«, sagte Ida. »Der soll sehr gut sein, der Mann. Er ist sogar bekannt. Und wer kommt sonst noch?« »Ja, also Alice und dann Richards Verleger und noch irgendein anderer Schriftsteller, dessen Name ich vergessen habe. Und dann werden sie wohl alle ihre Frauen mitbringen, denke ich.« Sie nippte an ihrem Drink und sah ziemlich müde aus. »Es will mir partout nicht in den Kopf, warum wir diesen ganzen Rummel machen. Ich glaube hauptsächlich wegen dieses Fernsehbonzen, aber Richards Verlag gibt Montag eine kleine Party in den Büros und da könnte er die Leute sowieso alle sehen.« Sie waren alle ein bisschen angetrunken, als der Lunch vorüber war, denn sie hatten 2 Flaschen Champagner dazu geleert und schließlich saßen sie wieder im Wohnzimmer, als die Sonne sich aufglühend zum Untergang neigte. Schon kamen die ersten Gäste. Der allererste war Richards Verleger, Roaring Montgomery, ein untersetzter, bebrillter Mann mit glattem, angegrautem Haar. Er war jünger, als er aussah, in der Tat wohl fast 10 Jahre jünger als Richard. Er hatte eine schüchterne, misstrauische Art und gab dauernd ein nervöses Kichern von sich. Bei ihm war Richards Agentin eine dunkelhaarige, dunkeläugige junge Frau, die allerlei Silber und einiges Gold an sich trug. Sie hieß Barbara Wales. Auch sie kicherte angelegentlich, doch nicht nervös, und hatte allerlei Eigenarten, doch Schüchternheit gehörte nicht dazu. Offenbar war sie der Ansicht, dass sie sich als Richards Agentin seiner Frau gegenüber eine gewisse Vertraulichkeit herausnehmen könne. Und Cass, hilflos und jämmerlich gebannt und gehemmt vom Stimmvolumen der Dame und von der rasiermesserscharfen Bestimmtheit ihrer Worte, trottete ergeben hinter ihr her ins Schlafzimmer, wo Mäntel und Hüte abzulegen waren und die Frauen ihr Make-up in Ordnung bringen konnten. »Die Bar ist hier drüben«, rief Richard. »Kommen Sie herein und nehmen Sie sich, was Sie mögen.« »Da könnte noch einen Drink vertragen«, sagte Vivaldo. »Ich habe schon den ganzen Tag gesoffen und bin heute absolut rauschfest.« »Das tut Ihnen wohl leid«, fragte Ida. Er sah sie an und lächelte. »Nein«, sagte er, »nein, ich will mich nicht betrinken. Aber selbst wenn ich's wollte, ich schaffte es nicht, heute nicht.« Sie standen vorm Fenster. »Sie gehen doch dann mit mir zum Abendessen, ja?« »Aber Sie sind doch nicht schon wieder hungrig.« »Nein, aber zur Abendbrotzeit bin ich's bestimmt wieder.« »Schön«, sagte sie, »dann fragen Sie mich zur Abendbrotzeit noch einmal.« »Sie werden doch nicht plötzlich auf die Idee kommen, dass Sie nach Hause müssen oder dergleichen. Sie werden mir nicht weglaufen. Nein, sagte sie, ich werde wie eine Klette an Ihnen hängen bis zum bitteren Ende. Sie müssen mit der Agentin reden. Verstehen Sie? Muss ich wirklich? Er sah zu der glitzernden Miss Wales hinüber. Selbstverständlich müssen Sie. Ich bin sicher, das ist einer der Gründe, warum Richard Sie heute Nachmittag hier haben wollte. Und mit dem Verleger müssen Sie auch sprechen. Warum? Ich habe doch nichts, was ich ihm zeigen könnte. Und das wird sich schon noch finden. Ich bin überzeugt, dass Richard das alles zum Teil für Sie arrangiert hat. Jetzt müssen Sie auch mitmachen. Und was wollen Sie machen, während ich all diese Konferenzen hinter mich bringe? Ich unterhalte mich mit Cass. Für uns interessiert sich sowieso keiner. Wir schreiben ja nicht. Er küsste ihr Haar. Sie sind wirklich ganz reizend, sagte er.
Eine Passage aus Eine andere Welt, übertragen von Hans Wollschläger, einem der großen Übersetzer seiner Zeit. Auch an Joyce Ulysses hat er sich gewagt. Erschienen ist diese Baldwin-Übersetzung im Rowohlt Verlag, dank dessen freundlicher Genehmigung wir Ihnen diese Passage hier vorstellen dürfen. Es las Hannes Messemer, und wer nach aktuellen Übersetzungen des Autors sucht, wird beim DTV fündig. Und ich will zum Schluss noch einmal die große Frage stellen, die uns ja schon vor der Lesung beschäftigt hat. Was ist es denn, dass James Baldwin zu so einem wichtigen Autor auch für unsere Zeit macht? Mein Tipp war, neben den Themen, die Sprache und die Schreibweise von James Baldwin. Aber Mithu Sanyal hat noch etwas ganz anderes ins Spiel gebracht, nämlich dessen Haltung, die enorme Unabhängigkeit von Baldwins Schreiben.
Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass James Baldwin mit einer Unabhängigkeit geschrieben hat, also dass er versucht hat, die Probleme oder die Themen, über die er geschrieben hat, dass er eben nicht von ihnen überwältigt war und dann darüber geschrieben hat, sondern dass er sozusagen wie von oben drauf guckt hat, zu sagen, das ist ja ein merkwürdiges Phänomen, Rassismus. Lass uns dieses merkwürdige Phänomen einmal anschauen. Und das ist eine Unabhängigkeit, die er sich ja auch ganz hart erarbeitet hat. Und in gewisser Form, wenn ich James Baldwins Texte lese, dann habe ich immer einen großen Respekt dafür, dass ich denke, dieser Mensch ist in seinem Kern unzerstörbar. Also dem kann man ganz vieles antun. Das ist jemand, der tief empfindet, aber es gibt einen Kern in ihm, der unzerstörbar ist, und der bettelt nicht um Anerkennung. Der bettelt weder um Anerkennung von seinem weißen Publikum, der hat aber auch nicht um Anerkennung von seinem schwarzen Publikum gebettelt. Nein, er hat so geschrieben, wie er schreiben wollte.
Soweit Mithu Sanyal, das war der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Ich sage danke fürs Zuhören, am Mikrofon verabschiedet sich Marie Schöss.